Herzlich willkommen bei Hangweiler und Palfrader,
dem Podcast, in dem wir uns mit Berühmtheiten unterhalten.
Neuestern. Herzlich willkommen zu Hangweiler und Palfrader. Ich habe heute nur 4 Stunden geschlafen.
Held.
Dankeschön.
Held der Arbeit.
Damit ich dieses Gespräch mit Daniel Killmann führen darf. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Dankeschön. Danke.
Daniel, du bist Kosmopolit. Der Einzige, den ich kenne in Wirklichkeit. Du lebst in 3 Städten in Wahrheit. In New York, in Berlin und in Wien. Wie kriegst du das auf die Reihe?
Naja, indem ich sonst nicht so viel reise eigentlich. Also ich bin meistens in einer dieser 3 Städte, jetzt natürlich hauptsächlich in New York, weil man ist immer hauptsächlich dort, wo das Kind zur Schule geht, logischerweise. Also das mit dem Kosmopolit ist ja eher eine innere Einstellung. Ich hoffe, das stimmt natürlich. Ich habe vor Jahren, da war ich kurz vorher eine Weile vorher nach Berlin gezogen, hat ein netter Ö1-Journalist ein Gespräch mit mir gemacht und hat gesagt, Sie sind ja ein Nomad, Sie leben ja heimatlos. Ich habe gesagt, nein, ich bin nur selten in Wien, das ist nicht das Gleiche.
Ja gut, für einen Ö1-Journalisten ist das ein und dasselbe.
Allerdings,
nicht?
Ja.
Also er ist nicht in Wien, der arme Mensch.
Ja.
Der arme Mensch. Du hast schon einmal sehr, sehr viel Zeit in New York zugebracht. Du hast ja schon einmal dort einen Lebensmittelpunkt gehabt, dann eine Zeit lang nicht, da hast du in Berlin gelebt und jetzt bist du vor kurzem wieder zurück. Ja. Was waren da die Hauptbeweggründe?
Ich könnte jetzt sagen, ich will einfach immer nur in Amerika sein, wenn Donald Trump regiert. Das wäre aber nicht, obwohl es tatsächlich zeitlich auf das Unerfreulichste damit zusammenfällt, war das nicht der Grund. Sondern der Grund war, wie vorher schon gesagt, die Schule meines Sohnes, weil man kann ja immer nur sich wirklich sinnvoll ortsverändern, wenn das auch irgendwie mit den schulischen Plänen vereinbar ist. Und wir haben also die Volksschulzeit in New York verbracht. Und dann, das war nicht der einzige Grund, aber doch ein Hauptgrund, damit der Sohn auf eine solide deutsche Schule gehen kann und solide Deutsch lesen und schreiben lernt, sind wir dann fürs Gymnasium, für ein richtiges deutsches Gymnasium nach Berlin gegangen.
Wäre dann Wien nicht besser gewesen? Fangfrage.
Ja, wäre vielleicht besser gewesen. Ehrliche Antwort, wäre vielleicht besser gewesen.
Dann lernt er Deutsch, ne?
Ja, auch, also.
Freddy Dorfer zu zitieren,
ja.
In Deutschland geht man zur Schule, in Österreich in die Schule.
Also, es ist so, es ist tatsächlich in Deutschland eine echte Schulkrise. Darüber möchte ich aber lieber nicht zu ausführlich sprechen, weil wir auch wieder zurück wollen, möglicherweise.
Deswegen bin ich
deswegen bin ich bei dem Thema ein bisschen befangen. Aber jedenfalls nach 4 Jahren deutscher Schule hatten wir gedacht, es wäre vielleicht gut für die Highschool. Wieder, also wie gesagt, nicht der einzige Grund, aber es war der Grund, dass wir es genau da gemacht haben, ist, weil man ja nicht einfach irgendwann irgendwie Schule wechselt, aber so zwischen Mittelschule und Highschool schien ein guter Moment, um wieder zurückzugehen. Und leider war das genau der Moment, wo dann auch Donald Trump die Wahl wieder gewonnen hat.
Jetzt ist das für einen normalen Menschen nicht so einfach möglich zu sagen, ich gehe jetzt nach New York und ich arbeite dort. Da braucht man ja Papiere, da braucht man ja Einreisegenehmigungen, da braucht man ja Visa, Green Card. Wie hast du das hingekriegt?
Also meine Frau hat eine Green Card und ist auch ist amerikanische Anwältin. Also das heißt, sie ist nicht Amerikanerin, aber sie ist in Amerika zugelassene Anwältin mit viel Arbeitserfahrung in Amerika. Also das ist von ihrer Seite aus
das
gar
heißt,
kein
du,
Problem.
Du reist im Windschatten deiner Frau.
Natürlich. Klar, aber ich habe ein sogenanntes O-1-Visum. Das ist ein Visum für Aliens with Extraordinary Abilities, so heißt das wirklich. Und zwar ist das ein Visum für Leute, also die Idee ist, dass die im Ausland irgendwas ganz Tolles erreicht haben und dass es also im Sinne Amerikas ist, dass die in Amerika sind. Das heißt, da muss man auch wirklich Buchrezensionen und solche Dinge einreichen. Wenn man das beantragt. Bevor ihr zu beeindruckt seid, muss ich dazu sagen, das ist auch das Visum, mit dem Melania Trump, bevor sie geheiratet hat, sich in Amerika, Also seid nicht zu beeindruckt.
Also Melania Trump beeindruckt mich wirklich, weil was diese Frau leistet.
Ja, gut.
Ja, die als Schutzschild.
Die hat den auch im Griff, glaube ich.
Ich glaube, sie will ihn gar nicht mehr im Griff haben. Aber wurscht, redet man nicht über den Trottel.
Ja.
Ja gut, diese Liste anzufertigen wird ja kein Problem gewesen sein. Du hast ja Bücher geschrieben, die bereits in Amerika verfilmt wurden oder zumindest mit amerikanischen.
Ich habe ein Buch geschrieben, das in Amerika verfilmt wurde, ja. Ich habe einen richtigen Hollywood-Film, den absolut kein Mensch auf der Welt gesehen hat, jedenfalls keiner, den ich kenne. Das ist You Should Have Left, basierend auf meinem Roman, meinem kurzen Novelle eigentlich, Du hättest gehen sollen. Das ist verfilmt mit Kevin Bacon und Amanda Seyfried und ich behaupte mal einfach, ihr habt es nicht gesehen.
Du hast vollkommen recht.
Und das hat auch sonst niemand gesehen.
Du hast vollkommen recht.
Ich habe einen vollkommen unbekannten Hollywood-Film.
Woran lag's?
Ja.
Wie ist das passiert?
Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, die meisten Filme werden eigentlich von niemandem gesehen. Das ist eher eine Ausnahme, dass Filme viel gesehen werden. Und keine Ahnung, vielleicht ist es Kismet. Es war ein Blumhouse-Horrorfilm, der nicht wahnsinnig unheimlich war, was für einen Horrorfilm nicht ideal ist. Keine Ahnung, ich habe ihn gesehen, aber ich bin fast der Einzige, glaube ich.
Hat er dir gefallen?
Ich hätte ein bisschen unheimlicher sein können, aber sonst hat er mir eigentlich gefallen. Kevin Bacon war sehr, sehr gut. Also Kevin Bacon war toll. Wir sind auch wirklich aus Amerika nach London geflogen, um das Set zu besuchen, weil die in London gedreht haben. Und das war der eigentlich wahrscheinlich erste Moment, wo mein damals, ich glaube, 8-jähriger Sohn vor mir Respekt hatte, weil ich ihn an ein Horrorfilmset führen konnte. Das auf meinem Roman basierte und das sah auch wirklich aus wie ein Horrorfilm-Set. Also es ist ja ein Geschichte über ein Spukhaus und es waren düstere Gänge und unheimliche Spiegel und das war da alles aufgebaut und er hat sich ein bisschen überachtet, sich ein bisschen gefürchtet, da durchzugehen. Er hat gesagt, das hast alles du dir ausgedacht und ich habe dir nicht gesagt, nein, das war das Szenenbild, sondern ich habe gesagt, ja, das hat alles irgendwie sich dein Vater ausgedacht und da war er für eine Dreiviertelstunde beeindruckt und dann hat er aber die wesentliche Wahrheit über Filmsets erkannt und gesagt, das ist Fahrt, hier können wir gehen.
Ja.
Das haben wir dann gemacht.
Ja. Die Bücher haben ihn nicht beeindruckt?
Ist tatsächlich das Horrorbuch ist das einzige Buch, glaube ich, das er bisher von mir gelesen hat, aber das ist auch in Ordnung.
Ja. Möchtest du, dass er Schriftsteller wird?
Ich glaube, die Frage stellt sich nicht, weil er das überhaupt nicht möchte. Deswegen ist das... Ich hätte jetzt nichts dagegen, aber ich glaube auch nicht, dass das der einzige interessante Beruf ist.
Jetzt hast du ja auch andere Bücher geschrieben, die auch verfilmt wurden. Vermessung der Welt zum Beispiel. Du hast aber auch mit David Schanko zusammen Drehbücher geschrieben.
Ja.
Also wo du nicht deine eigene Arbeit, sondern einfach mit David zusammen Drehbücher entwickelt hast, zum Beispiel Kafka. Jetzt weiß ich, dass man über ungelegte Eier nicht reden soll. Ich weiß, dass ihr beide an einem großen Projekt arbeitet. Und ich vermute, dass wir nicht darüber reden dürfen.
Also es ist schon bekannt gegeben worden. Es gab eine Presseaussendung der Filmförderung. Deswegen kann man sagen, David wird Lichtspiel verfilmen, meinen letzten Roman. Und es wird Daniel Brühl die Hauptrolle spielen.
Wow.
Und also das kann man schon sagen, weil es gab eine Presseaussendung.
Okay, dann bin ich beruhigt.
Dann ist kein Geheimnis.
Ja. Lichtspiel ist ein Meisterwerk.
Danke dir.
Es ist wirklich großartig. Ist aber nicht mein Lieblingsbuch von dir. Das ist definitiv Till. Ich weiß nicht warum, aber ich habe, als ich das Buch gelesen habe, mir, als es zum Ende hingegangen ist, mir verboten, mehr als 5 Seiten pro Tag zu lesen, damit ich diesen Lesegenuss so lang wie möglich hinauszögern kann. Und zum Schluss war es, als würde ich mich von einem guten Freund für immer verabschieden. Ich war wirklich traurig, dass das Buch zu Ende war.
Es ist auch mein Lieblingsbuch von meinen
wirklich?
Büchern. Ja,
das wäre nämlich meine nächste Frage
gewesen.
Ja,
doch. Ich weiß nicht, man versucht ja selber nicht drüber nachzudenken, welches das Beste ist, weil das führt ja zu nichts. Das Beste, man macht, tut, was man kann und hofft immer, dass das nächste das Beste wird. Aber es ist doch, glaube ich, mein Lieblingsbuch von meinen eigenen Büchern.
Dazu hätte ich eine Frage, und zwar, wenn einem sowas gelingt wie ein absoluter Bestseller, Dämpft einen das oder spornt es einen an?
Also bei mir ist es so, die Vermessung der Welt hat sich damals so absurd gut verkauft, dass es jetzt einfach ein Teil meiner Lebensgeschichte ist und gleichzeitig weiß ich, einfach auch weil der Buchmarkt sich verändert hat, dass das rein verkaufstechnisch nicht zu übertreffen ist von mir.
Okay.
Und das macht auch überhaupt nichts und damit habe ich absolut Frieden geschlossen. Wie gesagt, weil sowieso hohe Verkaufszahlen ja nicht der Hauptgrund sind, warum man Bücher schreibt. Ich würde sagen, das ist nicht mal einer der wichtigen Gründe. Aber selbst wenn das so wäre, hat sich der Markt so verändert gegenüber der Welt im Jahr 2005, dass das gar nicht zu erzielen wäre.
Ja.
Ist denn ein neuer Roman in der Mache?
Ja. Und ich verrate aber nur, dass der heute spielt. Also, weil ich habe ja nicht, es gibt ja ein paar Leute immer wieder, die denken, ich schreibe nur Bücher, die in der Vergangenheit spielen. Das stimmt aber gar nicht. Ich habe immer auch Bücher geschrieben, die in der Gegenwart spielen. Und das tut der neue Roman auch, aber mehr verrate ich noch nicht.
Okay. Findest du dann überhaupt noch Zeit, dich hinzusetzen, um über einen Roman nachzudenken, wenn du doch, du übersetzt auch, jetzt ja. Erst vor kurzem hat eine Übersetzung von dir am Burgtheater Premiere gehabt, der Fall McNeil.
Ja.
Das heißt, du bist mit deinem Hintern auf sehr vielen Kiertägen unterwegs.
Ja, aber das ist eben auch das Schöne an einer gewissen Freiheit, die man hat, wenn man erfolgreiche Bücher geschrieben hat, dass man dann auch Dinge machen kann, einfach weil sie einem Spaß machen. Zum Beispiel eben, wenn in dem Fall mein Freund Ayat Akta hat mir dieses Stück Manuskript geschickt, das ich wirklich sehr aufregend fand. Und ich habe gesagt, das würde ich übersetzen, wenn du Lust hast darauf. Und ich durfte dann deswegen auch Teil des ganzen Entwicklungs- und Probenprozesses sein und war in New York bei den Proben dabei und habe gesehen, wie das aussieht, wenn Robert Downey eine Rolle einstudiert. Und Boah. Es war einfach, hat einfach Spaß gemacht. Aber das stimmt schon. Also die Zeit muss man sich dann einteilen. Aber ein Stück übersetzen, ich habe ja, es ist nur in Klammer gesagt, ein Stück übersetzen dauert nicht wahnsinnig viel lange. Also ein Roman, ich habe einmal ein Buch übersetzt, ich habe einmal aus dem Englischen ein Buch von Edgar Carret übersetzt. Das ist wahnsinnig viel Arbeit, Prosa übersetzen. Aber ein Stück übersetzen, und das habe ich jetzt doch, ich habe drei Stücke von Christopher Hampton und eins von Tom Stoppard übersetzt. Man darf eigentlich gar nicht verraten, wie schnell das geht, weil sonst
sinkt die Gage.
Genau, sonst sinkt die Gage.
In Zeiten von AI, ne, wo man es auch einfach...
Oh Gott, ja, also das wäre auch möglich, aber das habe ich mich noch nicht getraut. Vielleicht beim nächsten Mal.
Ja, es wird besser auf jeden Fall.
Du hast vor kurzem deinen 50. Geburtstag gefeiert.
Leider, ja.
Hast du ein Problem damit?
Nur 40. wäre mir lieber. Also es wäre so...
Wirklich?
Ja, ich meine, es wird schon gern älter, ja, doch.
Also ich?
Wirklich?
Ja.
Also ich würde...
Die Alternative ist sterben.
Ja, das ist wahr, ja. Der Alternative ist sterben. Ja, und ich habe auch wirklich gedacht, als ich 50 wurde, ich habe gedacht, immerhin 50 Jahre geschafft.
Ja.
Ja, hätte viel passieren können unterwegs.
Ja, natürlich.
Ja, das stimmt, ja. Ja.
Beim Wikipedia-Eintrag zum Wort unprätentiös sollte eigentlich ein Foto von dir abgebildet sein.
Das war sehr nett.
Denn ich habe das Privileg gehabt, bei der Geburtstagsfeier zu deinem 50er eingeladen gewesen zu sein.
Du bist angereist. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass du dir die Mühe gemacht hast.
Ich habe gewusst, es wird ein tolles Fest werden, aber, und jetzt werde ich sicher kein Name-Dropping betreiben.
Aber?
Ich werde keinen einzigen Namen nennen, aber ich war wirklich, wirklich überrascht, wie viel Prominenz dort
war. War Obama da?
Nein, es war ernsthaft... internationale Prominenz. Also das war wirklich atemberaubend, wem man dort über den Weg gelaufen ist.
Die haben
ist.
Das aber auch gesagt, als sie dich gesehen haben.
Ah, doch. Genau.
Das ist doch der Kaiser.
Ja.
Nein, das war wirklich, ich meine, ich bin mit dem Oscar-Preisträger zählen nicht nachgekommen. Deutsche Minister. Es war wirklich beeindruckend, wen du da alle um dich geschart hast. Und was ich besonders angenehm gefunden habe, da war kein Trottel dabei.
Das ist ja das Wichtige. Das ist ja das, was zählt. Und ich würde dir da zustimmen. Ich habe das wirklich immer als Lebensziel gesehen, Zeit mit interessanten Menschen zu verbringen. Und viele Menschen, die bekannt sind, da würde ich jetzt auch ganz brutal dich dazu zählen. Viele Menschen, die bekannt sind, sind ja eben auch bekannt, weil sie interessante Leute sind und die gibt es ja Gründe für. Und ich fand...
Ja, die waren ja nett auch, ja, das ja. meine ich ja. Ja,
so wie du halt.
Das waren total nette, liebe ja. Leute, ja. wo ja. du dir denkst, Wahnsinn, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der dermaßen...
Es waren aber auch völlig unbekannte Leute dort, die auch interessant und ja. nett sind.
Ja, die sieht er ja nicht.
Du bist wirklich gemein. Du hast natürlich vollkommen recht, aber du bist gemein.
Aber ich meine, ich habe das wirklich immer als echtes Lebensziel gesehen, Zeit mit so viel Zeit wie möglich mit interessanten Menschen und so wenig wie möglich mit langweiligen Leuten zu verbringen.
Da bietet sich ja New York als Spielwiese perfekt an.
Gibt es ein paar interessante Leute, ja?
Schon,
ja.
oder?
Ja, auf doch, der Straße ja. vor allem.
Ich kann, ich kann mich erinnern, dann waren wir beide bei Thomas Maurer. Mhm. Und das ist viele, viele, viele Jahre her.
Ja.
Und da hast du auf deinem Laptop, ich glaube, die allererste Version von ChatGPT.
Das war eine Vor-, ja, ja, das war irgendeine Vorform.
Eine Beta-Form.
Einer anderen Firma, aber ja, das gab es damals. Ja, ja, ja. Ich war da einem experimentellen Projekt beteiligt, deswegen hatte ich Zugang. Das war noch nicht öffentlich, ja.
Wow.
Ja, ja.
Also ich war damals geplättet und das heißt, du kriegst Informationen und Möglichkeiten Jahre, bevor wir einfachen Sterblichen das bekommen.
Also in dem Fall, da habe ich auch ein kleines Büchlein, einen kleinen Vortrag drüber gemacht, der als Büchlein erhältlich ist. Und ich werde gleich sagen, warum ich das erwähne, nämlich genau nicht, um dieses Buch zu empfehlen. Das heißt, Mein Algorithmus und ich, das war ein experimentelles Projekt, wo ich so einen Zugang bekam zu einem Large Language Model. Da war nichts davon öffentlich, das war im Jahr 2020. Und versuchen sollte, mit dem zusammen eine Kurzgeschichte zu schreiben. Und ja, der Grund, warum das interessant ist, ist, weil nichts an diesem Buch mehr in irgendeiner Weise aktuelle Relevanz hat, weil sich die Technik in diesen 5 Jahren seither ich würde sagen, hunderte Jahre weiterentwickelt hat. Also was ich euch damals gezeigt habe, war sehr beeindruckend ja. auf dem Stand von 2020
ja.
und war gar nichts im Vergleich zu, wozu jeder Mensch heute ganz einfach Zugang hat. Und das hat mich natürlich auch im Rückblick schockiert, weil ich einfach dadurch erlebt habe, wie diese Entwicklung explodiert ist. Und wenn man das weiterdenkt, kann man sich wirklich gar nicht vorstellen, was wir in weiteren 5 Jahren haben werden. Aber wer weiß, ob es in diesem explosionsartigen Tempo weitergeht.
Es war aber auch noch nie so, ne? Also es war echt noch nie so, dass man keine Ahnung hatte, wie es in 5 Jahren aussehen könnte.
Es ist eine technische Revolution. Ja. Wie es sie wahrscheinlich seit Jahrhunderten nicht gegeben hat. Ja. Und wir stehen alle mittendrin und wissen nicht, wie uns geschieht.
Ja. Glaubst du, dass sie gerade für deine Branche disruptiv sein könnte, dass da jetzt Maschinen aus verschiedenen Geschichten, aus verschiedenen Epochen einfach Geschichten zusammenbasteln?
Also ich glaube, es wird so disruptiv für die gesamte Gesellschaft sein, für den Arbeitsmarkt überhaupt, für das politische System, dass sozusagen meine Branche und die Frage, ob die auch noch interessante Bücher und Skripten schreiben werden oder nicht, fast unwichtig ist im Vergleich zu dem, was wir erleben werden. Also das zu fragen ist, wie wenn man einem Tsunami entgegenstarrt und sich nach der Wassertemperatur erkundigt. Aber ja,
so schlimm siehst du es.
Ich sehe es so extrem. Ich weiß gar nicht, ob es unbedingt schlimm wird, aber ich glaube, es wird in sozialer, politischer Arbeits, in der Welt des Arbeitsmarktes, in der Welt, wer Arbeit haben wird und wer nicht, wie die Gesellschaft organisiert sein wird, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Das glaube ich schon. Und gemessen, also ich glaube.
Welchen Zeitraum siehst du da?
Ah, das weiß ich nicht, aber ich denke mal so.
5 Jahre, 10 Jahre?
Ich glaube 5 bis 10 Jahre, ja, wenn das so weitergeht. Und ich glaube, dein Beruf ist zum Beispiel relativ sicher. Also Schauspieler ist schwer ersetzbar, glaube ich.
Ich bin ja kein Schauspieler, ich bin Kabarettist.
Das ist
wirklich nicht zu ersetzen.
Das ist wirklich.
Schauspieler sind wahrscheinlich durch Computer generiert.
Ich glaube umgekehrt. Also alles. Kabarettist. Wir haben ja immer gedacht, bis vor kurzem, alle, die physisch arbeiten, werden durch Roboter ersetzbar sein und alle, die geistig arbeiten, nicht. Und plötzlich stellt sich raus,
genau, es ist umgekehrt. Ja.
Der sicherste Beruf ist Klempner.
Ja.
Und dann kommt schon relativ bald Schauspieler. Ja. Und gut, Kabarettist wahrscheinlich auch, aber ist schon etwas weniger sicher als Schauspieler. Aber es ist wirklich eine auf den Kopf gestellte Welt. Und bis vor kurzem hätte ich auch gesagt, nein, also richtige Literatur schreiben wird das nicht können. Das denke ich auch immer noch. Und wie gesagt, das ist überhaupt nicht mein größtes Problem. Aber auch darin wird dieses Ding so viel besser. Ich habe vor kurzem ihm gesagt, er soll eine Kurzgeschichte im Stil Daniel Kehlmanns schreiben. Das probiere ich immer mal wieder. Und da kam zum ersten Mal eine Geschichte raus, die ich richtig gut fand.
Okay.
Ja, also,
echt jetzt?
Ja.
Also wie viel Prozent out of 100 erreicht
das? Ich würde sagen, aus meiner Sicht war das so bei 60. Also,
okay,
ja,
wow,
ja,
ordentlich.
Ja. Also es war so eine Kürzestgeschichte. Ich erinnere mich jetzt wirklich nicht mehr genau an die Handlung. Ich habe mir auch ein paar Handlungspunkte vorgegeben. Ja. Aber da habe ich dann gedacht, wow, also wenn die wo veröffentlicht wäre unter meinem Namen, wäre es zumindest nicht peinlich.
Schau. Das macht mir Angst.
Ja, ja.
Schau. Jetzt, deine Frau ist Anwältin, hast du gesagt. Ich liebe deine Frau, wie du ja weißt. Nicht?
Sie dich auch.
Ja, das finde ich großartig. War sie mehr oder weniger die treibende Kraft, weil sie ist, obwohl in Deutschland geboren, in wahrer Wirklichkeit ist sie Amerikanerin.
Das ist korrekt, ja. Sie ist sehr Amerikanophil, ist es?
Amerikanophil.
Amerikanophil, ja, sehr.
Hätte ich jetzt gehört.
Ja.
Also, sie liebt es schon in New York.
Ja, sehr.
Jetzt schwebt über euch dieses Damoklesschwert, weil sie ja für Menschenrechtsfragen zuständig ist, dass Donald Trump irgendein Dekret unterschreibt und ihr müsst ausreisen.
Gut, aber da würde ich mal sagen, da sind so viele andere Menschen in einer so viel schlimmeren Situation. Wir haben eine schöne Wohnung in Berlin. Wir haben eine Schule, die uns zurücknimmt, solange ich jetzt nicht auf die Berliner Schulen schimpfe. Wir haben ein angenehmes Leben dort. Das heißt, wenn das passieren sollte, nehmen wir den nächsten Flug und sagen auf Wiedersehen. Und das muss man sagen, es gibt jetzt inzwischen Millionen Menschen, die legal in Amerika sind, unter verschiedenen Duldungsprogrammen im Augenblick, die praktisch darauf warten, dass sie jetzt, wird plötzlich ihre Aufenthaltserlaubnis gestrichen und sie werden abgeschoben in irgendwelche, vor allem südamerikanischen Länder, mit denen sie gar nichts mehr verbindet und in der sie keine Existenz haben. Es gibt Menschen, die sind Amerikaner, aber die haben Ehepartner, die undokumentiert ins Land gekommen sind und inzwischen sozialversichert sind und Steuern bezahlen und die jetzt darauf warten, abgeschoben zu werden. Also im Vergleich zu all diesen Menschen sind wir in einer so privilegierten Situation. Wenn wir nicht mehr willkommen sind, nehmen wir den nächsten Auerflug und kommen nach Wien und es ist sehr angenehm. Also ich werde mich da jetzt nicht drüber beklagen. Aber die Gesamtsituation ist schon so, dass man im Augenblick wirklich nicht gut wissen kann, wie lange man noch in Amerika bleiben kann, aus vielen Gründen, ja.
Okay, das beantwortet meine Frage nicht ganz, weil ich hätte schon ein Problem damit, ständig damit rechnen zu müssen, dass ich meine Zelte abzubauen habe.
Naja, ständig. Also wie gesagt, das kommen viele andere noch lange vor uns dran und ich glaube wahrscheinlich wir überhaupt nicht. Also
ihr seid ja auch die Guten, ne?
Wir sind auch,
also muss man,
also naja, genau, ja, Elon Musk
mag Menschen
mit Arbeitsvisa und das O-1-Visum ist ein Arbeitsvisum. Und tatsächlich, es gab ja ganz am Anfang jetzt der Trump-Jahr, ja, das der neuen Trump-Jahre, also am Anfang der Trump-Wochen sind es ja leider erst, sind ja erst ein paar Wochen, das muss man sich vorstellen. Ja.
Der ganze Wahnsinn.
Gab es so einen Moment, wo die, sagen wir, die etwas rechteren Faschisten unter den Trump-Faschisten wollten auch eben die Leute mit Arbeitsvisa abschieben. Und Elon Musk, der sehr viele Leute mit Arbeitsvisa beschäftigt, hat sich dagegen eingesetzt und hat natürlich gewonnen, weil er der eigentliche Präsident ist. Ja. Und also insofern ist man mit einem Arbeitsvisum jetzt auch, das werden sie so bald nicht kürzen. Aber wenn sie es wegnehmen, keine Ahnung, ja, dann ist das, dann sind wir wieder hier. Aber wie gesagt, das ist jetzt für mich wirklich überhaupt kein Drama.
Ja, wobei
für andere ist das ein Drama. Also.
Wobei ich ohne dies der Meinung bin, dass es nicht einmal mittelfristig für Trump und seine Bagage ausgehen wird.
Aber es ist so schwer vorauszusagen, finde ich.
Ja, natürlich.
Ich hätte mich so geirrt, wenn es
darum geht. Wer kann das voraussagen, ja, was da alles passiert? Ich meine, wer hätte gedacht, dass er den Präsidenten der Ukraine wie ein Schuldirektor, einem Schulbuben vor 30 Jahren zurecht weiß, nicht? Das hat ja niemand damit rechnen können.
Es gibt einen US-Comedian, der hat das damals, als Trump die erste Amtszeit hatte, so auf den Punkt gebracht. Er ist auf die Bühne gegangen in seinem neuen Special und hat nur den Satz gesagt, I don't know what he's gonna do next, man. Und der ganze Saal hat einfach gewusst, worum es geht.
Ja. Ja.
Und das ist einfach so dieses kollektive Gefühl, das man hat. Ne?
Reden wir aber jetzt nicht über Donald Trump.
Ja,
reden wir über deine Bücher.
Okay.
Ich hab noch nicht alle Bücher. Ich muss jetzt gestehen, ich habe nicht alle Bücher gelesen.
Das
von dir
ist völlig in Ordnung. Das sind ja auch,
ich habe sehr viele gelesen, aber es sind viele. Wie viele sind es denn?
Ich weiß es nicht, weil es tatsächlich auch so ist. Ich sage heute immer tatsächlich, fällt mir gerade auf.
Du weißt nicht, wie viele Bücher du geschrieben hast.
Ja, weil zum Beispiel meine Theaterstücke gibt es auf Deutsch, gibt es ein Buch, da sind 4 Stücke drin. Das ist jetzt ein Buch. Dazu gibt's aber eins davon als Reklamheft. Zählt das jetzt als 2 Bücher oder wird das Reklamheft nicht mitgezählt? Im Französischen ist jedes meiner Stücke als Buch extra erschienen und im Englischen gibt's 2 Stücke als Buch und die anderen 2 gibt's gar nicht. Wie zähle ich das jetzt als Bücher? Wie zähle ich das? Und so ist es bei verschiedenen Dingen, dass
du wirst wissen, wie viele Romane du geschrieben hast.
Das ist auch die Frage. Du hättest gehen sollen, ist auf Englisch
ist Roman?
Als Roman erschienen und auf Deutsch ist es absichtlich nicht als Roman erschienen. Also es ist ein bisschen unübersichtlich. Also ich muss jetzt tatsächlich anfangen nachzuzählen, wenn du mich fragst. Aber ich glaube, es sind ungefähr acht Romane.
Ja. Wie lange arbeitest du an einem Roman? Ich weiß schon, dass es oszillieren wird.
Es ist ganz unterschiedlich. Ich werde immer langsamer, auch weil ich viele andere Dinge mache, wie du schon angemerkt hast.
Dein Gehirn wird langsamer.
Ja, das Gehirn wird langsamer und ich werde abgelenkter durch zum Beispiel Podcast-Besuche. Aber
jetzt sind wir schon.
Auch, ja.
Nein, es ist eine faule Ausrede.
Aber es war
billig.
So, als ich jünger war, das Gehirn frischer und ich sonst wenig zu tun hatte, für meinen ersten Roman, den ich 1996 geschrieben habe, vor, wir wollen gar nicht drüber nachdenken, wie lange das her ist, habe ich ungefähr 5 Monate gebraucht und für Till habe ich 5 Jahre gebraucht. Also
5 Jahre?
Für Till habe ich 5 Jahre gebraucht.
Wow.
Ja.
Das heißt, das ist das Gegenteil von ADHS eigentlich. Weil also wenn ich mich einen Tag mit was beschäftige, langweile ich mich schon.
5 Jahre?
Roman schreiben als Gegenteil von ADHS ist sehr gut, weil das stimmt auf eine profunde Weise, weil es eben darum geht, sich ganz tief und dauerhaft in ein Thema zu versenken und das wirklich lange durchzuhalten. Ja, richtig.
5 Jahre macht mich gerade fix und fertig. Ja, natürlich, weil das Buch ist, wie gesagt, eines meiner Lieblingsbücher und definitiv das beste Buch von dir, meiner Meinung nach. Das stimmt so nicht. Ich halte Lichtspiel für das beste Buch von dir, aber mein Lieblingsbuch ist Till. So sage ich es immer.
Das ist interessant.
Lichtspiel ist ein Meisterwerk. Jetzt wird ja anlässlich deines 50. Geburtstags dein erstes Buch neu aufgelegt.
Ja. Das war lustigerweise immer lieferbar im Taschenbuch, aber es ist im Hardcover, in einer schönen Ausgabe als Hardcover neu aufgelegt worden. Ja.
Liest man so ein Buch, dann nimmt man es dann nochmal anlässlich dieses Jubiläums zur Hand? Und
ich muss, ich habe ein neues Nachwort geschrieben, wo ich mich allerdings um das Lesen ein bisschen herumgedrückt habe, wo ich eher über die Entstehungsbedingungen von damals schreibe. Jetzt habe ich aber nächste Woche eine Lesung daraus. Ich mache 2 Veranstaltungen, habe ich gesagt, eine in Berlin und eine in Wien. Und die haben jetzt beide schon angefragt, was ich vorlesen werde. Und jetzt komme ich nicht drum rum, es nochmal zu lesen. Und es ist ein komisches Gefühl, weil ich mag diesen Roman, also ich stehe zu dem, ich will mich überhaupt nicht davon distanzieren, aber es ist fast 30 Jahre her und ich war wirklich eine andere Person vor 30 Jahren, wie wir alle vor 30 Jahren vermutlich andere Personen waren. Und es ist aber eine Person, die nicht mehr ich bin, aber es ist doch irgendwie mein Buch und ich teile mit dieser Person von damals viele Erinnerungen natürlich. Ja. Und es ist seltsam. Also sagen wir so, ich würde meine alten Sachen nicht wieder lesen, wenn mich nicht Umstände dazu zwingen. Aber nicht, weil ich mich von ihnen distanziere, sondern weil es einfach ein komisches Gefühl ist. Es ist einfach eine Weile her. Es ist weit weg jetzt schon, weit weggerückt. Ja.
Kannst du die Person leiden, von der du da liest?
Nicht zu sehr, ja, nein. Wirklich? Aber ich glaube sowieso, sich selbst zu sehr zu mögen, ist für Künstler nicht gut. Also und für Schriftsteller besonders nicht. Das ist also sehr wahr. Ich glaube, Kunst ist immer, wenn man überhaupt so eine allgemeine These aufstellen darf, ich glaube, Kunst ist immer eine Art von sinnvollem Umgang mit wohldosiertem Selbsthass.
Ja. Jetzt bist du, um zum Eingangsthema eigentlich zurückzukommen, jetzt bist du in München geboren.
Ja, ja.
Teilweise in Wien aufgewachsen.
Hauptsächlich in Wien aufgewachsen.
Schon. Und das Lustige ist, dass du immer in Österreich als der österreichische Schriftsteller, Daniel Kliemann.
Aber erst seit der Vermessung der Welt.
Natürlich, du musst zuerst erfolgreich sein, bevor du ein österreichischer Schriftsteller bist. Und in Deutschland wirst du als deutscher Schriftsteller oder deutsch-österreichischer Schriftsteller wahrgenommen. Und dir ist es einfach wurscht.
Mir ist es eigentlich egal.
Natürlich.
Bei der Filmförderung ist es ganz praktisch,
klar,
weil genau Polen, da kann man dann immer das in Anspruch nehmen.
Deswegen drehen wir in Niederösterreich, dann gibt das Land auch nochmal 100.000 Euro. Und
genau, wobei als Niederösterreicher komme ich nicht durch, aber zumindest als Österreicher für die österreichische Filmförderung und dann kann ich auch eine Passkopie schicken. Aber es ist wirklich interessant, wie das gekippt ist, weil als mein erster Roman bei Deutike erschien, ich habe daraus das erste Mal, dass ich vorgelesen habe, das war aus und das, ich muss ich vorausschicken, das war wirklich, ich war überhaupt nicht von österreichischer Literatur geprägt. Meine Vorbilder damals waren Nabokov, Borges, Garcia Marquez. Also ich war wirklich an denen der Roman auch sehr merklich ausgerichtet ist und ich klang auch nicht dadurch, dass meine Mutter Deutsche ist und mein Vater eigentlich noch dieses bürgerlich-jüdische Deutsch der Wiener Vorkriegszeit eher als Tonfall hatte. Klang ich einfach nicht wie Wiener meiner Generation klangen und tue das auch heute noch nicht wirklich. Jedenfalls habe ich vorgelesen bei der Weihnachtsfeier des Deutike Verlages, kurz auf die Bitte des Verlages, 1997. Und das war eben das erste Mal, dass ich überhaupt vor Leuten vorgelesen habe. Und dann war Stille und die Leute haben freundlich geklatscht. Und dann kam der wunderbare, leider schon verstorbene Ernst Hinterberger auf mich zu. Beugte sich freundlich vor, legte mir die Hand auf die Schulter und sagte, sag einmal, schreibst du was Österreichisches auch? Und die Frage kam eigentlich immer bis zur Vermessung. Er hat es nicht böse gemeint, sondern er hatte ganz konkrete, wollte mir eine Einladung zu einem Festival über österreichische Literatur im Ruhrgebiet vermitteln. Das war der Hintergrund. Aber die Frage hat mich dann immer verfolgt, als in leicht negativem Tonfall, bis dann die Vermessung der Welt so ein Erfolg war. Und bei der Vermessung der Welt kamen dann plötzlich Leserbriefe von irgendwelchen Menschen aus dem 13. Wiener Gemeindebezirk an die Frankfurter Allgemeine, dass man doch bitte aufhören solle, mich einen deutschen Autor zu nennen. Also so bürgerlich, das bürgerliche Wien wollte dann plötzlich ganz dringend mich als österreichischen Autor haben.
Selbstverständlich.
Ja, eben.
Apropos Leserbriefe, hast du dir schon Verrückte eingetreten?
Verrückte Leserbriefe?
Oder ja, Fans, die... Ja.
Ich sollte das vielleicht aus Aberglauben nicht sagen, aber leider nie. Leider, Gott sei Dank nicht. Ich habe keine.
Echt?
Eigentlich, ich habe wirklich keine verrückten Fans gehabt bisher. Mich will auch niemand stalken, was ich ein bisschen verstehen kann. Und also ich bin vielleicht zu uninteressant dafür. Will auch niemanden dazu einladen.
Du machst jetzt ein bisschen einen beleidigten Eindruck.
Ein bisschen, aber es ist schon auch angenehm.
Getränkt
fast. Nein, ein bisschen überrascht. Aber ich habe wirklich, also zumindest, wenn ich verrückte Fans habe, die von mir besessen sind, meine Fotos sammeln und sich vorstellen, mir schöne oder schlimme Dinge anzutun, so haben sie das bisher immer für sich behalten.
Also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schreibt mir eine Mail über meine Webpage. Ich habe seine Adressen in Wien, New York und Berlin. Schauen wir das. Jemand wird sich erfinden, der ihn so richtig schön stalkt.
Na, also wie gesagt, ich will mich da jetzt, eigentlich ist das jetzt nicht unbedingt notwendig, aber also mir ist wirklich, ich habe da gar keine interessanten Anekdoten. Meine Leser scheinen würdevolle, höfliche und nett distanzhaltende Personen zu sein.
Jetzt will ich natürlich nicht, dass du
Lotto-Sexer
irgendjemand persönlich outest. Ja. Ja. Ich möchte nicht, dass du irgendwelche Namen nennst, aber gab es schon in deinem beruflichen Umfeld Erlebnisse, die so skurril waren, dass sie selbst dich sprachlos gemacht haben?
Oh Gott, die gab es sicher, aber jetzt, ich wünschte, das hättest du mir vorher gesagt, dann hätte ich drüber nachgedacht. Das ist eine sehr allgemein formulierte Frage, die mir jetzt sofort peinlicherweise gar nichts einfällt. Bin sicher, wenn wir fertig sind mit der Aufzeichnung, fallen mir die irrsten Geschichten ein. Aber jetzt stehe ich gerade an, wie man so sagt.
Dann laden wir dich einfach in einem Jahr oder zwei nochmal ein und dann erzählst du uns die Geschichte.
Vielleicht fällt mir gleich was ein dazu.
Ja, dann reden wir über was anderes. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
Wir haben alle Zeit der Welt.
Nein, das nicht. Der Daniel muss einen Flieger kriegen.
Ach, ist das so?
Ja, ich muss einen Flieger. Aber es geht noch. Liegt es noch gut noch in der Zeit. Alles in Ordnung. Nur nach Berlin. Okay. Nur nach Berlin.
Wo deine Frau schon auf dich wartet, wie sie das mir geschrieben hat.
Das gestern. Ist korrekt, ja. Das ist richtig.
Dieses ständige Hin- und Herhupfen zwischen den Zeiten. Mhm. Ich stelle mir das unfassbar schwierig und anstrengend vor.
Ja, aber deswegen mache ich es ja auch nicht so viel. Das wirkt vielleicht so, aber ich war jetzt 2,5 Monate in New York, ohne mich da wegzurühren. Vorher war ich 3 Wochen in Europa, da war ich vorher 2 Monate in New York. Also es ist anstrengend jedes Mal, aber ich kenne Leute, die machen das wirklich jede Woche und ich weiß nicht, wie die das aushalten, weil es wäre mir zu anstrengend. Mir ist schon das, was ich mache, zu anstrengend, aber es ist eigentlich bei mir überschaubar, finde ich.
Aber es wird ja dann auch immer irgendwas schlecht im Kühlschrank, wenn man mehrere Städte bewohnt.
Es wird immer was schlecht im Kühlschrank. Ja,
da muss man einfach damit umgehen. Das ist
na, wenn man nicht immer zu Hause ist, muss man sowieso Freunde oder Familienmitglieder haben, die den Schlüssel haben, um einmal nach dem Rechten zu sehen. Und dann kann man sagen, nimm dir doch bitte mit, was im Kühlschrank ist.
Haustiere hast du keine.
Bitte?
Haustiere hast du keine.
Haustiere, aber das würde nicht gehen. Das ist ein Problem. Ja. Das würde nicht gehen, ja.
Überleg gerade.
Obwohl ich jetzt gerade im Flugzeug aus Amerika saß ein Mann hinter mir, der hatte wirklich ein Emotional Support Animal dabei. Also das ist einfach, wie jeder weiß, ist das ein Trick, um riesenhafte Tiere mitnehmen zu können. Der hatte einen riesigen Husky dabei, für den er auch keinen Platz reserviert hat und der auch keinen Maulkorb trug und der in der Mitte des Austrian Airlines Ganges saß und sehr brav war, muss man sagen. Er hat weder wen gebissen noch gepinkelt. Wäre beides möglich gewesen. Aber der hat leicht verzweifelt gekeucht, der Husky. Also den ganzen Flug hindurch hörte ich hinter mir dieses also, aber das will ich nicht und deswegen habe ich keinen Hund. Es war kein leichter Flug für den Hund. Es war auch für mich kein leichter Flug. Der Hund hat auch sehr intensiv gerochen. Aber für den Hund war es schwerer als für mich.
Ja, vielleicht ist er einfach nur mitgeflogen, damit der Besitzer seinen Eigengeruch übertünchen kann. Also
darüber will ich nicht spekulieren.
Der Hund stinkt so.
Der Hund war deutlich sympathischer als der Besitzer.
Ja?
Ja.
Das ist meistens so.
Meine Erfahrung nach immer
stimmt,
so.
Stimmt, das ist richtig.
Immer.
Ja, das ist richtig.
Noch nie das umgekehrt, das ist sehr selten.
Das ist richtig.
Sehr selten.
Du unterhältst dich, also ich sehe dich auch auf der Straße wesentlich mehr mit Hunden reden als mit Menschen.
Ja.
Das ist, wenn ein Hund vorbeigeht am Robert, dann wird er mal einfach, das 20 Minuten verzögert sich dann
ich
alles.
Ich habe noch nie ein langweiliges Gespräch mit einem Hund gehabt.
Hunde sind toll. Hunde sind wirklich toll. Hunde sind auch viel sympathischer als Katzen, sage ich jetzt. Also mir geht's so, ja.
Ja, ich finde Katzen, also ich habe einen Kater gehabt, den ich geliebt habe.
Ja.
Und das war's.
Er hat dir dein Herz gebrochen und jetzt magst du keine Katze.
Nein. Ich, um seine Existenz, um sein Andenken zu etwas Besonderem zu machen, habe ich gesagt, er wird die einzige Katze sein, die ich jemals besessen haben werde.
Auch schön.
Weil er war so ein außergewöhnliches Tier. Und Hunde, ich liebe Hunde. Ich liebe Hunde. Ich habe 2.
Bei Hunden hat man immer das Gefühl, sie bedauern das, dass sie nicht der Hund denkt, wenn ich nur ein bisschen intelligenter wäre, könnte ich verstehen, was hier los ist.
Das stimmt. Aber deswegen verstehe ich mich so gut mit Hunden. Mir geht es ununterbrochen so. Ich rede mit dir und denke mal, wenn ich da verstehen würde.
Ja, der Hund ist immer in dieser Lage. Immer, immer, immer.
Eigentlich hätte ich jetzt sagen müssen, das habe ich jetzt nicht verstanden.
Ja, aber man soll sich auch nach oben umgeben, finde ich, um sich einfach...
Hast du dir noch Zeit genommen, bevor du nach Berlin fliegst, dass wir beide jetzt noch essen gehen können?
Das könnten wir machen, ja. Die Zeit hätte ich noch.
Willst du mitgehen, Thomas?
Ja, sehr gerne.
Ja? Dann würde ich sagen, wir hören jetzt einfach auf.
Ja.
So interessant es auch ist.
Bedanken wir uns.
zu sprechen. Es ist noch interessanter, mit dir essen zu gehen.
Ja, das würde ich frage mich jetzt schon, zustimmen.
Was wird der bestellen? Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis demnächst. Bussi, Papa.
Sehr gerne.
Missing Link.